Ja, ich möchte uns ein Bibelwort lesen aus Johannes 3, Vers 14 bis 17 und es sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Eines der wertvollsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, das war eine ganze Anzahl, trägt den Titel »Bestimmt für das Kreuz«. Und der Untertitel heißt 16 Gründe, weshalb Jesus sterben musste. Ich habe das Buch inzwischen dreimal gelesen und werde es wieder lesen, weil ich denke, das ist etwas, das kann man nicht ausschöpfen. Was mich besonders bewegt hat, war der Verfasser. Er heißt Randy Clark. Und hat sehr viele, sehr gute Bücher über Zeichen und Wunder und viele solche Sachen geschrieben. Und es hat mich natürlich fasziniert, dass er jetzt, das ist noch nicht alt, dieses Buch, sich nochmal so ganz intensiv mit dem Thema des Kreuzes beschäftigt hat. Das Wichtigste ist das Kreuz. Und er schreibt, dass es am Vorwort, dass es sicher mehr als 16 Gründe gibt. Das glaube ich auch. Wir kommen da nicht zu Ende. Übrigens, einer der Gründe bist du und einer bin ich. Da haben wir schon 18. Ne? Jesus selbst gibt nun hier in diesen Worten eine Deutung seines Todes am Kreuz. Man kann es ja unterschiedlich deuten, man kann sagen, ein Justizirrtum und so weiter und so weiter. Man kann sagen, wer war schuld? Oder man kann sagen, was sagt eigentlich Jesus dazu, weshalb er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist und schon die drei Jahre vorher mit seinen Jüngern immer wieder und zum Schluss immer mehr gesagt hat, es ist etwas, das geschehen muss. Da steht das Hebräische im griechischen Wort, das Wort de, und das heißt, das ist einfach nötig. Er ist diesen Weg nicht gegangen, weil er so leicht war oder weil er fand, das war was Besonderes, sondern weil er sagt, das geht nicht anders. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Hier haben wir einen kurzen Ausschnitt aus einem langen Gespräch, den der Herr mit dem Ratsherrn und Theologen Nikodemus geführt hat. Und da geht es um wichtige und tiefe Sachen, die man über Wiedergeburt, über ewiges Leben und. Und irgendwann sagt Jesus, jetzt muss ich auf den Punkt kommen. Und der Punkt ist, er kommt aufs Kreuz zu sprechen. Und er hat das 3 Jahre lang, bevor er ans Kreuz gegangen ist, dem Nikodemus schon so erklärt. Und diese Verse stehen auch in der Bibel, damit wir hineingenommen werden in dieses Kreuz, in diesen Tod am Kreuz und dass wir Jesus verstehen. An entscheidender Stelle in diesem Gespräch spricht Jesus sehr persönlich zu Nikodemus. Und ich habe mir so vorgestellt, dass er eigentlich auch mit mir und mit dir dieses Gespräch führen möchte. Vielleicht heute Morgen. Wir sollten uns so vorstellen, dass es ein Gespräch ist, das haben wir jetzt mit Jesus. Und da geht es jetzt nicht um die ganze Gemeinde und es geht nicht um die Leute, die da draußen sind, sondern es geht um mich. Und ich sehe eine dreifache Botschaft, die der Herr uns sagen möchte. Im Zentrum steht, wie sehr Gott, ich sage es mal wieder persönlich, mich, wie sehr Gott dich liebt. Wir sagen, was ist denn an mir schon dran? Wieso für mich diesen ganzen Aufwand? Im Zentrum steht ja dieser Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, ob wir manchmal Krimis lesen oder sehen, da geht es ja immer um die Frage, wer hat erstmal ein Motiv? Das Motiv ist das, was einen Menschen zu etwas bewegt, in diesem Fall etwas Böses zu tun, aber es gibt ja auch ein gutes Motiv. Und hier sagt Jesus, das ist mein Motiv, weshalb das alles geschieht. Das zentrale Motiv ist, also hat Gott die Welt geliebt. Und da ist drückt Jesus zwei Dinge aus. Erstens mal, dass diese Liebe umfassend ist. Die Welt, das heißt, da ist niemand ausgenommen. Kein Mensch auf der ganzen Welt kann sagen, für mich nicht, für mich lohnt es sich nicht. Sondern Jesus sagt, da ist jeder mit eingeschlossen. Und deswegen will er ja auch, dass alle Menschen diese Botschaft hören und sie die Chance bekommen zu glauben. Er sagt allerdings auch, wer den Glauben ablehnt, der spricht sich selbst das Urteil. Jesus sagt hier, nicht Gott urteilt, sondern wir sprechen das Urteil über unser Leben, je nachdem, ob wir diese Liebe Gottes annehmen. Ob wir das, was Jesus Christus für uns getan hat, annehmen. Und darum sagt er ja auch am Ende seines Weges, bevor er zum Vater geht, geht hin in alle Welt und bringt diese Botschaft allen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie man das in unserer Zeit manchmal tun soll. Die Menschen sind so satt und sie sind so uninteressiert. Man könnte sagen, Herr, tu du dein Werk. Ich habe allerdings den Eindruck, dass in unserer Zeit er die Menschen und die Welt ganz schön durcheinander rüttelt, eigentlich doch wahrscheinlich, damit wir wach werden. Und sie ist umfassend, ist also keiner von uns kann hier sagen, damit meint Jesus mich nicht. Und sie ist ganz persönlich. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer ist das? Jeder. Ich denke, wir sollten das einfach so tun, wie ich mir das schon als Kind mal jemand empfohlen hat. Er hat gesagt, lies diesen Vers mal und setz deinen Namen ein. Also hat Gott die Welt geliebt. Also hat Gott den Ernst Bohnet geliebt oder wer immer, setzt euren Namen ein, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Merken wir, das heißt nicht, dass er nicht für die anderen nicht auch gekommen ist, aber zunächst einmal sagt der Herr mir, dass ich das für mich annehme und verstehe. Er sagt hier, dass er einen doppelten Grund hat, ans Kreuz zu gehen. Einen negativen und einen positiven. Er sagt, er will nicht, dass jemand verloren geht. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Und er will, dass jeder das ewige Leben hat. Und da können wir wieder für jeder unseren Namen Also Gott will nicht, dass ich verloren gehe, und er will, dass ich das ewige Leben habe. Beides ist nicht leicht zu verstehen, oder? Zum einen ewiges Leben, könnt ihr euch das vorstellen? Ich fand das ganz lustig, mal bei Huckleberry Finn habe ich gelesen. Huckleberry Finn hat seinen Freund gefragt, wie ist das im Himmel? Und dann hat er ihm gesagt, naja, da sitzt man auf Kirchenbänken, trinkt Limonade und singt Halleluja. Und dann hat Huckleberry Finn gesagt, ach, dann wollte ich lieber nicht dahin gehen. Nun, das ist nur lustig. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott den für die bereitet, dass er geliebt, die ihn lieben. Aber wie soll man sich das vorstellen? Man kann sich ja nur etwas vorstellen, wenn man kann sich nur auf etwas freuen, wenn man sich das vorstellt. Es muss nicht dasselbe sein. Wir denken an Weihnachten als Kinder. Dann hat man sich was vorgestellt. Was immer dann war. Aber man hat sich gefreut, weil man sich was vorgestellt hat. Ewiges Leben. Ich habe für mich die Antwort so gesehen, das ewige Leben ist da, wo Jesus ist. Und der Himmel ist auch da, wo Jesus ist. Himmel ist, wo Jesus ist. Undenkbar, ein Himmel ohne Jesus. Erstens mal würde ich nicht hinkommen, denn ich komme nur durch Jesus in den Himmel. Und zum anderen, wenn er wirklich nicht da wäre, nun sage ich etwas ganz Freches, wenn Jesus nicht im Himmel wäre, dann wollte ich auch nicht hingehen. Ist das ein bisschen zu stark gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr es versteht. Für mich ist Himmel Jesus und darum ist auch jetzt in dieser Zeit, solange ich hier lebe, ist ihn suchen, auch im Gebet oder wo immer das ist, in seinem Wort, wo Jesus ist, ist Himmel. Da ist auch Freude. Ja? Und wenn er nicht da ist und wenn Jesus hier bei uns ist, dann haben wir Himmel hier. Ich denke, darum ist dann auch unsere stille Zeit oder wie immer wir das nennen, ist nicht eine Pflicht, die wir erfüllen, sondern das ist immer ein Atemholen aus der Ewigkeit. Ich habe eine Zeit mit Jesus. Und das ist sicher nur vorweg, aber er ist da. Also das eine ist das ewige Leben. Und wie ist das mit dem Verloren? Im Lexikon wird das griechische Wort so erklärt mit verdorben oder vernichtet. Verdorben, vernichtet. Die Zeitgenossen Jesu gebrauchten dieses Wort für das, was in der Hölle geschehen sollte. Nikodemus hatte ja ein lebendiges Gleichnis vor sich in Jerusalem. In Jerusalem gibt es nämlich die Hölle. Oder gab es? Warum? Ist ganz einfach. Es gab ein Tal, das Hinnomtal. Und das war sozusagen der Müllplatz Jerusalems. Dort wurden die Opferreste hingebracht. Ja, da wurden auch mal hingerichtete Menschen abgelegt. Und da heißt es einmal, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlöscht, da brannte immer. Man hat das auch angezündet, damit das sozusagen entsorgt wird. Und dieser Ort hieß Tal Hinnom, auf Hebräisch Gehinnom. Und daraus kommt Gehenna, und Gehenna ist das hebräische Wort für die Hölle. Das heißt, Gott, und wenn es hier heißt, Gott will nicht, dass jemand verloren ist, das heißt, er will nicht, dass am Ende meines und deines Lebens bleibt Müll. Müll. Das kann nur noch entsorgt werden. Er will das am Ende, ich glaube, wenn das stelle ich mir so vor, ich weiß es ja nicht wirklich genau, dass am Ende dieses Gehinnom, dass da nur drei drin sind. Satan, der Tod und der Antichrist. Alle anderen möchte Gott am liebsten, dass da niemand davon drin ist. Und er will nicht, dass an unserem Leben am Ende steht, da bleibt nichts. Da bleibt nichts. Sondern er will umgekehrt, wie es in Johannes heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dass dieses Leben etwas bringt für Ewigkeit. Ich kann mir das noch nicht so vorstellen, aber Jesus sagt, wenn wir an ihm bleiben, dann wird da etwas bleiben für Ewigkeit. Und er wird es uns zeigen und sagen, es war nicht umsonst, dass du gelebt hast. Ich habe dein Leben gebraucht, um etwas zu tun, das für die Ewigkeit Gültigkeit hat. Dass der Herr, wenn wir dort sind, ihm sagt, da schau mal, du hast immer gedacht, ich quäle mich hier rum und so viel geht daneben. Er sagt, schau, da ist Frucht. Die Frucht hast du noch nicht gesehen, aber verlass dich drauf, dein Leben bringt Frucht, wenn du an mir bleibst. Der Grund für das alles ist, dass Gott die Welt und mich und dich liebt. So sehr, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Ein Kollege von mir, der inzwischen schon beim Herrn ist, hat uns mal eine nette Geschichte erzählt. Er war in einer Gemeinde zu einer Bibelwoche oder Evangelisation, ich weiß es nicht. Und am Ende, er hat dann auch bei Geschwistern gewohnt, und am Ende haben sie ihm dann ein kleines Geschenk mitgegeben. Und er hat das auch angeguckt, hat sich höflich bedankt und hat das dann in seinen Koffer reingepackt. Und er fuhr mit der Bahn und musste irgendwo umsteigen und da hatte er einigen Aufenthalt. Er hat also seinen Koffer erstmal ins Schließfach getan und ist dann in der Stadt so spazieren gegangen. Beim Bahnhof sind ja meistens auch Geschäfte und hat sich die Schaufenster angeguckt. Und da sah er dieses Geschenk, das in seinem Koffer war. Aber er sah noch etwas anderes. Er sah das Preisschild. Und das nächste, was er tat, war es ganz schnell wieder zum Schließfach gegangen, hat den Koffer aufgemacht und hat das richtig schön eingepackt, damit das ja nicht kaputt geht, weil er das Preisschild gesehen hat. So wie ich Jesus hier verstehe, haben wir alle ein Preisschild. Könnt mal gucken, hängt da wahrscheinlich hinten dran. Und dieses Preisschild heißt, also habe ich dich geliebt. Wir haben dieses Preisschild selber und das gibt uns unseren Wert. Und so dürfen wir auch einander sehen, auch in der Gemeinde. Wir sehen da nicht, wie alt, wie jung, wie schön oder was wir sind, sondern wir sehen das Etikett. Also hat Gott diesen Menschen hier in der Gemeinde geliebt. Die draußen auch, aber hier sind die, die doch irgendwann mal bekannt haben, dass sie das entdeckt haben und dass sie dem Herrn dafür gedankt haben. Jesus sagt etwas, was Nikodemus noch nicht verstehen kann. Er spricht davon, dass er erhöht werden soll. Erhöht, da denken wir normalerweise eine Beförderung. Aber der Herr sieht eine andere Erhöhung. Noch nicht die in den Himmel, sondern die ans Kreuz. Und er sagt, das, was du da sehen wirst, Nikodemus, und Nikodemus war ja später dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, das ist im Grunde die Erfüllung von dem, was auf der Wüstenwanderung schon geschehen ist, als Gleichnis. So wie Mose in der Wüste diese eherne Schlange erhöht hat, um das Volk zu retten. So muss ich erhöht werden, damit keiner verloren geht. Ja, diese eherne Schlange, das ist etwas Besonderes. Wir kennen die Geschichte, das Volk Gottes hat mal wieder gemurrt. Kommt in der Gemeinde auch vor, oder? Und weil das Volk gemurrt hat, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, hat Gott gesagt, na, wenn ihr schon am Murren seid, dann gebe ich euch auch noch einen Grund dazu. Und dann kamen diese feurigen Schlangen, so werden sie berichtet, es müssen wohl kleine Schlangen gewesen sein, die die Leute gebissen haben. Und ja, das tat natürlich weh, aber es ist noch etwas anderes. Es tat weh und es hörte nicht auf. Sie wussten am Ende dieses ganzen Prozesses, werde ich an diesen Bissen sterben. Und dann hat das Volk natürlich angefangen, zu Mose zu sagen, bete doch für uns, dass Gott uns davon befreit. Und er hat es getan, dann hat Gott gesagt, ich gebe euch Folgendes. Ich gebe euch ein Zeichen eurer Sünde. Eine Schlange, die so aussieht, wie die, die euch beißen, die ist erhöht. Und ihr müsst nichts anderes tun, als auf diese Schlange sehen. Dann werdet ihr gerettet. Also nicht, ihr müsst eure Beine eincremen, mit irgendwelchen Sachen versehen, sondern ihr müsst wegschauen von diesen Schlangen und von dem, was sie an euch angerichtet haben, und hin auf das Kreuz. Das können wir sich ja nur immer wieder sich neu klar machen, auch wenn wir mal Mist gemacht haben, was ja vorkommen soll bei uns Menschen. Satan sagt, schau mal, wieder hast du versagt, wieder hast du versagt. Und Jesus sagt, schau weg. Schau nicht auf dein Versagen, sondern schau auf das, was ich für dich getan habe. Die Lösung ist nicht, dass du dich mit den Problemen beschäftigst, sondern die Lösung ist mein Kreuz. Wir kennen das heute, man sagt, wir müssen die Dinge aufarbeiten, wir müssen... Und wenn wir aufarbeiten, da muss man dann immer erst mal feststellen, wer an was schuld ist. Aber so wird keiner gerettet. Auch wenn wir in der Gemeinde Probleme haben, indem wir sozusagen die Dinge aufarbeiten, das wird eher noch schlimmer. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, da gab es Leute, die sagten, die mit anderen nichts klarkamen, und sagten, wir müssen das erst aufarbeiten. Dann waren die alle schon gestorben und das waren schon 2 Generationen später und eigentlich wusste niemand mehr genau, worum es ging. Aber sie sagten, wir können erst miteinander, wenn wir das aufgearbeitet haben. Geschwister, die Dinge lösen sich nicht, wenn wir die aufarbeiten wollen, sondern wenn wir wegschauen und schauen auf Jesus am Kreuz, dass er dort das Problem gelöst hat. Jesus hat am Kreuz Rettung gemacht. Warum? Es ist ja merkwürdig, dass Gott ausgerechnet ein Bild der Sünde dort ans Kreuz hängt. Ja, an den Pfahl hängt. Der Apostel Paulus sagt, genau das ist bei Jesus passiert. Im 2. Korintherbrief heißt es dann im Kapitel 5, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also versöhnte Gott. Was heißt denn versöhnen? Das Wort, das hier im Griechischen steht, das müsst ihr mir jetzt mal ausnahmsweise glauben, das heißt in der Urbedeutung Rollentausch. Und das ist ja genau, was am Kreuz passiert ist. Gott hat in Jesus die Rollen getauscht. Das heißt, Paulus sagt, er ist für uns zur Sünde geworden, dort am Kreuz. Er ist am Kreuz ein Bild der Sünde, weil er meine und deine und unser aller Sünde auf sich genommen hat. Und nicht nur das, sondern er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Was wir tun müssen, ist eigentlich nur, dass wir unsere Sünde loslassen, auch unser Versagen, und dass wir seine Gerechtigkeit anziehen. Wie der verlorene Sohn, der kommt nach Hause und sagt, Vater, also vielleicht als Tagelöhner, das mag sein, aber mehr ist mit mir nicht anzufangen. Und dann sagt der Vater, bringt das beste Kleid, nicht das zweitbeste. Also, Gott hat für uns durch Jesus das beste Kleid. Und da heißt es, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Hier ist niemand, für den noch Verurteilung gibt, weil er sich das angezogen hat. Unsere Lumpen. Und er hat gesagt, nun zieh doch im Glauben auch dieses beste Kleid an und glaube mir, dass ich für dich keine Verurteilung habe. Am Kreuz, da sehen wir unser Versagen, unsere Rebellion gegen Gott. Und Jesus hat unseren Unglauben, unsere Sünde, alles angezogen dort am Kreuz. Und er sagt, wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss ich erhöht werden. Warum die Schlange? Ja, am Anfang der Schöpfung ist es ja die Schlange. Und sie hat die Menschen reingelegt, hat sie versucht und die Menschen sind reingefallen, so wie wir auch, wie wir alle. Aber er sagt, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und bei diesem Unternehmen wird die Schlange ihn allerdings in die Ferse stechen. Und das ist mit Jesus passiert. Er hat der Schlange mit all ihren Ansprüchen den Kopf zertreten und hat das Gift aufgenommen. Und er lädt uns ein, auf ihn zu sehen, statt mit Schlangen zu kämpfen, auf Jesus sehen. Den Kampf mit der Schlange verlieren wir immer. Uns mit unseren Wunden zu beschäftigen, bringt nichts. Sie werden dadurch nicht heil, sondern es zieht uns eher noch mehr nach unten. Sondern wir können einfach auf Jesus schauen. Und da ist er mit mir fertig geworden. Das Gute ist, ich bin nicht Gottes unlösbares Problem, oder? Und ich habe das jetzt mal von mir gesagt, wie das... Es darf jeder sagen, was für Probleme wir immer noch haben. Ich bin nicht Gottes unlösbares Problem. Ob mir es am Glauben mangelt, ob ich Probleme habe, ob ich versagt habe, ich bin nicht Gottes unlösbares Problem. Er hat die Lösung. Und der Apostel Paulus bezeugt für sich, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also nebenbei nicht nur meine Sünde, sondern ich. Ich glaube, es ist etwas, was wir auch als in der Gemeinde oft noch nicht begriffen haben. Jesus will nicht nur unsere Sünde haben. Er will mich. Er will mich, mein Ich. Und das ist oft das Letzte, was wir wirklich bereit sind zu geben. Denn das, was in der Gemeinde auch oder bei immer die Probleme macht, das bin ja ich. Und darum sagt der Herr, gib mir doch dich. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Im Glauben, so steht es wörtlich. Luther übersetzt im Glauben an den Sohn, aber wörtlich steht, ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes. Ich finde es immer so wunderbar, wenn ich Schwierigkeiten habe, auch mit Glauben, dann sage ich, der Herr sagt, nimm doch meinen Glauben. Ich habe für dich den Glauben. Du musst nichts anderes tun, als deine Probleme anzunehmen und meinen Glauben anzunehmen. Damit komme ich auch schon zum Letzten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Er sagt, das Einzige, wie wir dieses Geschenk, das er am Kreuz für gemacht hat, immer neu annehmen können, ist, dass wir sagen, Herr, ich glaube dir. Ich habe mal einen Besuch gemacht, schon lange her, auf dem Dorf, da war eine Geburtstagsfeier und wir sprachen auch über geistliche Dinge und eine der Nachbarn des Geburtstagskindes sagte dann, ja Sie haben ja so einen großen Glauben. Ich bin ja ein frecher Kerl, das weiß ich. Ich habe dann gesagt, und Sie haben wieder so einen großen Unsinn geredet. Das war sehr drastisch. Ich weiß auch nicht, ob es richtig war. Aber ich habe dann gesagt, ich will Ihnen sagen, was für einen Glauben ich habe. Ich habe den Glauben eines Mannes, der im 8. Stock eines Hochhauses steht und unter ihm brennt das Haus und da ist die Feuerwehr und bereitet das Sprungtuch aus. Ich habe den Glauben, da reinzuspringen, mich loszulassen und sagen, Herr, ich habe die einzige Chance, ich werfe mich so, wie ich bin, mit allem, was ich auch nicht kann, in deine Hände und sag, Jesus, nimm du mich mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, mehr Glauben braucht eigentlich niemand, oder? Mehr Glauben braucht niemand. Wenn Jesus uns einlädt, ein Geschenk hat, dann ist im Geschenk sozusagen der Glaube mit im Paket. Und wenn ich es aufmache, dann liegt da auch der Glaube bereit, dass ich das annehmen kann. Wir können nicht mehr als sagen, Herr, ich nehme jetzt das an und ich sage dir Danke dafür. Ich habe ein wunderbares Zeugnis gelesen. Das ist das Zeugnis von Ann Watson, der Frau eines der bekanntesten Evangelisten Englands. Er ist schon gestorben, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Und sie hat ein Zeug in einem Zeugnis erzählt, wie das Danken für sie zum Schlüssel wurde, wie sie da im Grunde Jesus gefunden hat. Und ich lese das mal wörtlich vor. Als ich Jesus mein Leben übergab, hatte ich auch Gottes allmächtiges Wirken erfahren. Am Guy's Hospital in London machte ich meine Krankenschwestern-Ausbildung. Ich hatte mich mit einigen Krankenschwestern und Ärzten angefreundet, die zu christlichen Versammlungen im Krankenhaus gingen. Eines Abends hatten wir über einer Tasse Kaffee eine freundliche Auseinandersetzung darüber, ob Hunde in den Himmel kommen. Einer der jungen Männer gab mir den Rat, doch einmal Johannes 3, Vers 16 zu lesen. Ich war bereit dazu, aber vor allem, um dem jungen Mann, der sehr attraktiv war, zu gefallen. Als ich denn in meinem Zimmer war, las ich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich war tief betroffen. Ich erkannte, dass ich Jesus noch nie dafür gedankt hatte, dass er gestorben war, um mein Leben zu retten. In unserer Familie bestand die Regel, innerhalb von 3 Tagen einen Dankesbrief zu schreiben, wenn man ein Geschenk bekommen hatte. Und ich hatte mich 21 Jahre lang noch nicht bedankt. Ich fiel auf meine Knie und bat Jesus, mir zu vergeben, dass ich ihm erst jetzt dankte. Dann öffnete ich die Tür meines Herzens und bat ihn, hineinzukommen, so wie ich es in Johannes 3, Vers 16 gelesen hatte. Plötzlich stand Jesus neben mir. Er war in ein wunderbares Licht gekleidet. Ich hatte keine Angst. Ich empfand nur ein tiefes Glück. Wir sahen uns einfach an. Jesus lächelte. Er schien mich so vollkommen anzunehmen, dass ich das Gefühl hatte, ihn schon mein Leben lang zu kennen. Ich liebte ihn von dem Moment an. Und als er wieder verschwunden war, ging ich ins Bett und schlief ein. Ich kann nicht sagen, dass der Herr das auch für uns so hat. Aber eins kann ich sagen, wenn wir ihm danken, dann nehmen wir sein Geschenk an. Das gilt für unsere Bekehrung, wenn jemand keine Heilsgewissheit haben sollte von uns, dann gibt es hier die einfache Antwort: Dank ihm doch einfach dafür. Dank ihm. Wenn du Schwierigkeiten, dank ihm. Im Danken nehmen wir das an. Ich erinnere mich auch, als ich als 10-jähriger Junge zum ersten Mal mein Leben Jesus gegeben hatte, das musste später noch mal erneuert werden, da hat dann der Evangelist, vielleicht kennt ihn noch jemand, das war Friedrich Sontheimer. Kennt jemand noch Sontheimer? Kennt er nicht mehr. Einer unserer ganz großen Evangelisten. Und wir haben dann gebetet mit der ganzen Runde, die da waren und sich bekehrt hatte. Und ich habe dann gesagt, Herr, ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und dann hat er all den anderen gesagt und das ist mir hängen geblieben, schaut, das ist so wichtig. Du hast nicht nur um Vergebung gebeten, sondern du hast es jetzt angenommen. Das habe ich nie wieder vergessen, als eine Antwort, dass ich immer wieder im Danken, was immer es ist, das nehme, was Jesus mir geben möchte. Wenn wir etwas haben, was wir von ihm bitten, vergesst nicht, im Glauben schon zu sagen, Herr, ich danke dir, du hast jetzt mein Gebet gehört und wenn du es gehört hast, dann ist es jetzt bei dir in Arbeit. Der Herr segne uns. Amen.